Als Laie hat man es wahnsinnig schwer, damit man rausfindet, was mache ich denn jetzt zuerst? Na, gleiche ich zuerst meinen Vitamin-D-Mangel aus oder mache ich eine Detox-Kur oder soll ich mein Frühstück ändern?
Willkommen zum Dr. Selz Podcast, dein Ort für Medizin, die du verstehst. Wissenschaftsbasiert, praxisbezogen und mit direkt umsetzbaren Tipps für deinen Alltag.
Ulrich, viele Menschen rennen zum Arzt und haben das Gefühl, ihnen wird nicht mehr richtig geholfen. Sie sind verzweifelt, sie suchen nach Lösungen. Viele wissen nicht, wo sie richtig und zuerst ansetzen sollen. Und du hattest mir erzählt, dass du das in deiner Jugend genauso erlebt hast.
Absolut richtig. Ich hatte ja, mein Bruder und ich, also wir beide hatten ja starke Beschwerden, Verdauungsbeschwerden und so weiter. Man hatte fast den Eindruck, dass in den 80er Jahren noch ein bisschen besser war mit dem Gesundheitssystem. Wurden halt viele Leistungen übernommen, die man jetzt schon erkämpfen muss. Ja. Der Nachteil war damals natürlich, das Fachwissen war kleiner. Also meine damalige Geschichte hätte jetzt heute viel, viel schneller gelöst werden können, wenn man an die richtigen Leute kommt.
Okay.
Die Labortechnik hat sich verbessert. Also wir hatten ja Bauchschmerzen, wir hatten Blähungen, multiple Allergien, mein Bruder schlimmer als ich. Und eigentlich wären wir besser aufgestellt, aber ja, Bezahlung, Kassensystem und so weiter, das ist natürlich ein großes, großes Problem. Aber als Betroffener hat man heute eigentlich mehr Möglichkeiten und man hat glatt das Gefühl, dass man da nicht mehr so richtig rankommt. Eigentlich als Patient, ne? Es gäbe das, aber es wird halt da nicht bezahlt und das ist eigentlich die Frustration, die viele, viele Menschen in der heutigen Zeit spüren.
Mhm. Und diesen Frust, den hattest du damals auch, was hast du denn
gemacht? Naja, gut, wir waren Kinder, klar merkst du, ich habe ein Problem, Frust hat eher meine Mutter damals gehabt, weil sie uns nicht gesund gekriegt hat, ne? Klar, wir waren, mein Bruder hatte eine ganz furchtbare Leidensgeschichte mit Neurodermitis, Haut und so weiter, Darmproblemen, Allergien und damals konnte man das einfach noch nicht erkennen im Labor oder nicht so schnell erkennen im Labor. Wie gesagt, heute könnte man es, aber am Ende des Tages ist es dann wahrscheinlich eher wieder eine Privatleistung, was du selbst zahlen musst und wo du eigentlich selber ein bisschen dahinter sein musst, dass du deinen Weg strukturierst, so würde ich das sagen. Ja, du hast ja viele Möglichkeiten, es gibt viele Therapeuten, so die große Problematik ist ja, wo gehe ich hin, was mache ich zuerst?
Und wenn jetzt ein Patient zu dir kommt, der schon kurz vorm Aufgeben ist, wo setzt du als erstes an?
Ich schaue mir halt natürlich an, was wurde da an Vorarbeit schon geleistet. Die Leute kommen ja meistens mit ein oder zwei dicken Mappen. Man hat häufig den Eindruck, dass das Puzzle noch nicht so richtig zusammengefügt wurde. Also, dass auch die Schwerpunkte falsch gesetzt wurden. Als Laie hat man es wahnsinnig schwer, damit man rausfindet, was mache ich denn jetzt zuerst? Na, gleiche ich zuerst, weiß ich, meinen Vitamin-D-Mangel aus oder mache ich eine Detox-Kur oder soll ich mein Frühstück ändern? Soll ich mich in eine teure Behandlung begeben, eine Blutwäsche machen, irgendwie sowas? Das ist wahnsinnig schwer eigentlich für einen Laien rauszufinden oder zu bewerten, was mache ich zuerst, und es gibt unterschiedliche Gewichtungen, da trägt das Internet auch nicht unbedingt dazu bei, da Klarheit zu finden. Ne? Also
ja,
da werden,
es gibt so viel.
Es gibt so viel, manche Methoden werden gehypt, und was auch ein großes, großes Problem ist, dass halt viele Leute auf Instagram und so weiter, die halt vielleicht mit einer Ernährungsumstellung ihr Problem in den Griff bekommen haben. Ne? Bleiben wir mal beim Darm.
Ja.
Zum Beispiel Colitis ulcerosa oder irgendwie so eine chronische Darmerkrankung, eine chronische Darmentzündung. Der eine stellt halt seine Ernährung, machen wir ein häufiges, populäres Beispiel, zum Beispiel auf Carnivore-Ernährung um, ja, und hat seine Beschwerden plötzlich weg. Heißt aber natürlich noch lang nicht, dass sein Darm deswegen weniger entzunden ist, oder es ist erstmal Beschwerdefreiheit. Und das propagiert er dann hoch, nennt sich selber Darmspezialist, whatever, und denkt halt, es geht bei jedem so leicht. Ne? Aber als Arzt musst halt die ganze Klavitatur spielen und musst halt schauen beim Patienten, welches Bausteinchen fehlt, was blockiert die Regulation, wo muss man bei diesem Patient ansetzen. Oder machen wir ein anderes Beispiel, Thema Immunsystem. Ne? Viele Menschen hören dann von einem chinesischen Heilpilz oder irgendeinem Supplement oder irgendwas, aber letzten Endes fehlt dann nur sowas wie Selen, also so ein Mineralbaustein, Und dieser Mangel ist so stark, dass der halt alles blockiert und dass du alles, was du drumherum machst, nicht funktionieren kann.
Meintest du das mit Regulation?
Mit Regulation kannst du auch auf die Schilddrüse übertragen zum Beispiel. Mhm. Viele Menschen haben eine Schilddrüsenunterfunktion, müssen dann immer mehr Medikamente nehmen, ne? Immer mehr Schilddrüsenhormone und wundern sich, warum funktioniert denn das eigentlich nicht bei mir? Ne? Wieso gehe ich alle Jahre zum Arzt und der sagt, wir müssen die Dosis wieder höher nehmen. Mhm. So, und das macht halt eine wahnsinnige Frustration. Und es kann halt einfach sein, dass tatsächlich auch wieder in dem Fall das Selen fehlt oder vielleicht das Vitamin D fehlt, was das Ganze dann verhindert, dass dein Medikament vielleicht besser wirkt.
Ah, okay. Das heißt, also es gibt eben Mikronährstoffe, die auch dabei helfen können, dass eben Medikamente auch besser wirken.
In dem Fall ja. Mhm. Also es geht ja vielen Leuten so, ne? Medikamentendosierung wird immer angepasst. Ich beobachte das halt häufig in der Praxis. Wird es jetzt keine Studie dazu geben, also bitte, liebe Zuschauer, verzeiht mir. Aber das ist halt aus der Praxis gesprochen. Mhm. Natürlich kann so ein Mikronährstoffmangel, wir wissen ja zum Beispiel, in einer ganz normalen Grippe haben wir einen zehnfach erhöhten Zinkbedarf. Ja? Also wenn du jetzt eh schon einen Zinkmangel hast und du einfach eine schwere Grippe erwischt, eine schwere Virusinfektion, dann kann es eben einfach sein, dass du nach dieser Infektion deswegen nicht mehr 100%ig gesund wirst, weil einfach dein Immunsystem platt ist. Mhm. Wir hatten ja damals auf der Intensivstation, ich war ja in einem Traumazentrum, wo wir Schwerstverletzte hatten, Schwerhirnverletzte, auch brandverletzten Zentrum waren wir. Und unser Chef hat gesagt, jeder bei mir auf der Intensivstation bekommt Selen. Mhm. Wir haben das über 24 Stunden mit dem Perfuser gegeben, einfach weil es damals die Studienlage so war, dass die Liegezeit sich verkürzt hat und so weiter, einfach gute Dinge da passieren. Mhm. Also das sind einfach nur Beispiele, wie Nährstoffe hier den Stoffwechsel oder Nährstoffmängel den Stoffwechsel blockieren können. Es gehört halt einfach dazu. Natürlich gehört dann auch das Cortison dazu, wenn es schwieriger wird oder so. Aber es ist halt einfach ein Bausteinchen, was halt häufig fehlen kann und wo wir in der Medizin halt nicht so drauf schauen. Das ist ein großes Problem. Schwermetalle zum Beispiel ist ja auch so ein Thema. Das kann halt einfach den Stoffwechsel blockieren ohne Ende. Okay. Kann dein Hormonsystem blockieren, die Enzyme blockieren. Und ja, solange die da sind, geht man dann halt immer mit den Medikamentendosierungen höher und höher.
Okay, also Schwermetalle sind ja auch ein riesengroßes Thema. Lass uns da später nochmal drauf kommen und nochmal kurz bei den Nährstoffmängeln bleiben. Ich glaube, das interessiert sehr viele. Warum ist das nochmal speziell wichtig? Also es hört sich für mich ein bisschen so an, als wäre das so der Grundbaustein, den man legen müsste.
Meiner Meinung nach einer der Grundbausteine, die halt passen müssen, denn du kannst das beste Auto fahren, wenn halt das Motoröl fehlt oder auch kein Benzin im Tank ist, dann wird's halt schwierig. Es ist einfach ein Bausteinchen, was häufig fehlt, was häufig die Regulation verhindert. Ich möchte jetzt nicht sagen, was unbedingt unmittelbar die Heilung verhindert, aber es ist einfach ein großer, großer Baustein. Es gehört einfach mit dazu. Mhm. Okay. In meiner Welt der Medizin, ne?
Okay. Ja. Okay.
Also leider wird's halt dann häufig in Social Media so dargestellt, ne, dass es dann nur an dem liegt oder so, ne? Das stimmt natürlich auch nicht.
Okay.
Aber ich frage mich, warum man in der modernen Medizin die Mikronährstoffe nicht einfach mit abklappert standardmäßig. Ja, die Mineralstoffuntersuchungen, die gehen ja preislich relativ gut. Also kannst du ein gutes Mikronährstoffprofil so um die 50 Euro rechnen oder 50 bis 70 Euro. Mhm. Bei den Vitaminen wird es schwieriger, also da wird es teurer. Lass mal so die B-Vitamin-Reihe mal eben durchmessen, da geht es schon in die Hunderte. Aber häufig sind es auch nicht die Vitaminmängel. Ne? Das wird dann häufig auch immer irgendwie so ein bisschen dargestellt. Natürlich Vitamin D ist ein großes Thema, Vitamin C als Antioxidant. Man misst eigentlich als Arzt, der in der Praxis tätig ist, häufiger, viel, viel häufiger die Mineralstoffmängel als dann die Vitaminmängel, wenn man das Vitamin D da ausklammert und vielleicht das Vitamin B12.
Ja, da gehen die Meinungen ja total auseinander mit den Mikronährstoffen und Supplementen. Ich habe letztens erst ein Reel gesehen von einem Arzt, der Vitamin D total verteufelt hat. Was ist da deine Meinung dazu?
Ich empfehle immer, wenn jemand das macht, die Vita sich desjenigen anzuschauen und zu schauen, ist der Kollege in der Praxis tätig oder hat er irgendwie einen Schreibtischjob. Also das trägt natürlich nicht unbedingt zur Gesundheit der Leute bei. Mhm. Wir wissen aus Studien, dass wir natürlich Vitamin D unterversorgt sind. Die Fachgesellschaften rufen dazu auf. Und wenn ich dann als Einzelarzt gegen Fachgesellschaften konterkariere, dann weiß ich nicht immer, ob ich mich in einer Wohlfühlzone mit meiner fachlichen Meinung befinde. Mhm. Es gab ja diese nationale Verzehrstudie, die jetzt nochmal neu aufgelegt wird. Da hat man einfach geguckt, was essen wir so, welche Mängel haben wir und so. Ne? Und da kam raus, dass 82% der Männer und 91% der Frauen die Vitamin-D-Zufuhr unterschreiten. Jetzt muss man mal, oder die Empfehlung unterschreiten. Jetzt muss man aber dazu sagen, da geht es nur um die Nahrung. Mhm. Also da geht es jetzt nicht um die Vitamin-D-Produktion der Haut. Also das ist einfach ein Problem, dass wir über die Ernährung zu wenig aufnehmen. Auch viele andere Nährstoffe, wie zum Beispiel beim Selen, hat man ja gerade schon gehört. Wir haben einfach selenärmere Böden. Damals, vor 50, 100 Jahren, waren einfach die Böden nährstoffreicher. Na, durch die moderne Landwirtschaft wird da halt viel umgesetzt oder viel Shortcut sozusagen gemacht, was nicht unbedingt dem Boden immer gut tut. Das ist ein bisschen ein Problem. Also die Nährstoffmängel, die sind real, die werden auch untersucht. Mhm. Und es ist für mich einer der Bausteine, die einfach zu so einer Therapie dazugehören. Das klappert man halt einfach mit ab. Ich kann mich an ein ganz interessantes Streitgespräch erinnern im Studium. Ich glaube, es müsste das 11. Semester gewesen sein, wo du spezielle Pharmakologie lernst. Also man hat erst die allgemeine Arzneimittellehre, das geht noch, und dann spezielle Pharmakologie ist schon ziemlich, ziemlich schwer. Und damals hatten wir auch nochmal biochemische Aspekte im Studium, und ein Kommilitone und eine Kommilitonin, die haben gestritten, und es ging um die Biochemie, und der meinte, Biochemie brauchst du jetzt sowieso nie wieder, weil wir können jetzt die spezielle Pharmakologie. Ja. Und die Kollegin meinte,
da haben jetzt viele bestimmt Fragezeichen.
Ja, und die Kollegin meinte, spinnst du? Wie kannst du die Biochemie ausklammern? Ne? Also du greifst da letzten Endes da auch ein mit den Medikamenten, mit den chemischen. Also ich bin auch nicht gegen chemische Medikamente. Also wirklich nicht. Ich habe so viele Leben auf der Intensivstation gerettet durch Antibiotikagabe, durch Noradrenalingaben und so weiter. Aber häufig sehen wir halt gerade im niedergelassenen Bereich, dass halt die Antibiotika gerne verteilt werden, und das ist nicht unbedingt immer der beste Weg, wie man jetzt eine Allerweltserkältung, Grippe und so weiter hinkriegt.
Mhm. Aber also warum scheitern dann trotzdem so viele? Viele Menschen denken, sie machen ganz viel richtig. Wie du vorher schon gesagt hast, das Internet ist voll mit irgendwelchen Tipps zu Detox-Kuren und so weiter. Was ist da deine Meinung dazu?
Grundsätzlich ist es ja so, wir sind ja in Deutschland ein Land der Entgifter, also der Detoxer. Es gibt, glaube ich, keine andere Kultur, vielleicht noch die indische Kultur, die so davon überzeugt ist, dass wenn ich gesund bin, dass ich erst mal entgiften muss. Das kommt also unserer Historie heraus, Kneipp und diese Dinger, diese Entwicklung. Und so bin ich jetzt als Profi, da würde ich mich jetzt mal bezeichnen, kein Fan davon, dass es der erste Weg ist, dass man denkt, wenn ich eine Krankheit habe, irgendwas muss raus aus dem Körper. Ne? Das setzen viele Menschen einfach aufs falsche Pferd. Grundsätzlich bin ich eher der Meinung, man sollte im ersten Schritt was dazu tun. Also man sollte schauen, wo sind die Mangelerscheinungen, Hormonsystem, Mikronährstoffe und so weiter. Und dann sollte man im zweiten Schritt eher oder im dritten Schritt eher schauen, was ist zu viel drin, ne? Stichwort Schwermetalle. Also wie in der Notfallmedizin, da lernt man do the basics first.
Ja.
Oder die Piloten lernen, im Notfall flieg erst das Flugzeug und fang nicht an zu funken oder sonst irgendwelche wilde Dinge zu tun. Mhm. Und da setzt das Internet die Leute halt häufig aufs falsche Gleis. Ich bin da, obwohl ich ja selber auf Instagram bin und obwohl ich selber auf Facebook und diese ganzen Dinger mache, bin häufig kein Fan von diesen Kanälen, weil es halt die Leute eigentlich ablenkt. Sie denken, mit dem täglichen grünen Smoothie werde ich jetzt gesund, weil ich Detox mache. Oder sie denken, mit der Ernährungsumstellung, wenn ich dieses Lebensmittel rauslasse aus meinem Ernährungsplan, dann werde ich gesund. Ich bin eher der Fan, dann Nährstoffe auszugleichen, und das muss man dann halt messen. Da sind die 50 oder 70 Euro sehr, sehr gut angelegt. Am besten messe ich sowas, ja.
Das wäre also Schritt 1.
Ja, wenn man so will,
Weil du hattest vorher von Schritten gesprochen.
Ja, in meiner Welt wäre das wirklich Schritt eins, zu schauen, was fehlt denn da eigentlich in diesem Körper, ne? Wieso kann das nicht funktionieren? Okay. Und da wissen wir halt zum Beispiel bei der Schilddrüse, das betrifft ja viele Menschen, die Schilddrüse, die braucht Selen, ja, die Schilddrüse, die braucht Jod. Und wenn da irgendwas fehlt, dann wird's halt schwierig. Die Schilddrüse braucht auch Vitamin D. Die Schilddrüse braucht auch Progesteron, ja. Also das Hormonsystem, ein riesengroßes Problem oder riesengroßes Thema. Ja. Viele Menschen haben einfach nichts weiter als einen Hormonmangel und so viele andere Systeme steigen da aus. Also von den Haaren bis zur Haut, bis zum Bauch, Schmerzen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema.
Ja.
Neben den normalen Blutwerten, die Hormonwerte zu checken.
Mhm. Ja, das Hormonsystem ist ja ein Riesenthema, gerade auch für uns Frauen. Bevor wir da noch drauf eingehen, wie messe ich denn am besten meinen Mineralstoffstatus?
Mineralstoffstatus kann man am besten mit der sogenannten hämatokrit-korrelierten Vollblutanalyse messen. Klingt kompliziert, heißt aber nichts anderes, dass ich quasi schaue, was ist in meinen Blutzellen. In der Standardmedizin messen wir, was ist außerhalb der Blutzellen, also was ist im Serum. Und es gibt da Untersuchungen, die zeigen, dass die Blutzellen, wenn wir die Blutzellen selber messen, dass wir quasi einen guten Wert für den Rest des Körpers sehen, was da in den Zellen ist.
Ah.
Und deswegen ist die hämatokrit-korrelierte Vollblutanalyse da so gut geeignet. Das bedeutet einfach, dass man erstmal die Mineralstoffwerte außerhalb der Blutzellen misst, also so wie man es herkömmlich macht, dass man dann aber quasi das Blut mixt, dann zerstört man die Zellen und dann schaut man nochmal rein ins Blut, was ist jetzt da die Differenz? Und dann hat man die Differenz, was in den Blutzellen drin war. Aber jetzt müssen wir vorher noch eine Sache machen. Wir müssen die Blutzellen vorher zählen, weil es macht einen Unterschied, ob sich das, was wir da messen, auf 10.000 Blutzellen verteilt hat oder nur auf 5. Und das sagt dieser Begriff Hämatokrit korreliert da vorne dran.
Okay, spannend. Ja. Das heißt, da wird wirklich gemessen, was kommt in meiner Zelle an.
Ja.
Ah ja.
Okay. Nicht, was kommt in der, was ist in der Zelle drin. Mhm. Da haben wir aber auch wieder Mineralstoffe, die sich da befinden. Zum Beispiel Kalium ist da drinnen oder auch Selen. Also es verteilt sich dann. Also das heißt jetzt nicht, dass Selen oder Zink nur in den Zellen ist, sondern es verteilt sich. Manche Mineralstoffe sind eher in den Zellen, manche sind eher außerhalb der Zelle und dann kann man das gut einschätzen und kann diese Werte, ja, wenn man so will, besser interpretieren.
Okay, jetzt ist es aber so, ich höre jetzt zum Beispiel auch immer wieder von den Freundinnen von meiner Mama, dass die um Laboranalysen eigentlich schon betteln müssen. Wo setzt man da an? Wo geht man hin?
Das ist eher eine politische Frage, die ich gar nicht beantworten kann, warum wir in diese Entwicklung da reingeraten sind. Es wäre natürlich am allerleichtesten, also ich mache das mit meinen Patientinnen so, wenn die so um die 35 Jahre alt sind, 35 bis 40 Jahre alt werden, 38 irgendwie so, dann sage ich, wir konservieren jetzt mal das Hormonsystem. Und dann macht man einfach, obwohl noch alles passt, einfach die Hormonwerte mal, um rauszufinden, wie sind die Hormonwerte bei dieser Frau. Weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich Barbara Schöneberger heiße und eine Gala moderieren kann, Wetten, das live oder was auch immer vor einem Millionenpublikum. So eine Frau hat ein anderes Hormonsystem als jemand, der vielleicht schlank ist, leicht ist, klein ist, dünner gebaut ist und so weiter und vielleicht im Büro arbeitet als Buchhalterin, weil Stresssituationen einen überlasten. Okay? Also jede Frau hat, obwohl wir Normwerte haben, ganz klar, schon so ihren Hormonwohlfühlbereich. Und es macht absolut Sinn, das einfach zu konservieren. Man kann es natürlich auch zu Hause machen. Es gibt ja mittlerweile die Speicheltestanalysen. Man kann sehen, wie sind denn da meine Hormonwerte. Gibt es auch wieder eine große Diskussion, könnten wir jetzt eine Stunde über die Frage diskutieren, sind Speichelhormonwerte besser oder schlechter. Aber wir sehen in den Speichelhormonwerten im Gegensatz zu den Blutanalysen, dass wir dort die freien Hormone sehen. Sprich, im Blut sind die gebunden an bestimmte Transporteiweiße. Und so sehen wir, was ist denn da eigentlich frei für den Organismus zur Verfügung. Ein guter Arzt kann beides interpretieren. Ja, also so mache ich das. Und dann, wenn die Frau in die Wechseljahre kommt oder wenn sie plötzlich über Haarausfall klagt oder meine Regelblutung bleibt aus oder ich blute so stark und so weiter, dann kann man 10 Jahre später vergleichen und sagen, aha, das ist eher eine Frau, die in, die höhere Hormonwerte gewöhnt ist für ihr Wohlbefinden. Und da müssen wir dann halt wieder hin therapieren oder alles dafür tun, damit das Hormonsystem wieder aus dem Knick kommt. Ein bisschen muss man natürlich da dagegen arbeiten, klar, weil viele Frauen einfach leiden mit den Wechseljahrsveränderungen oder vor den Wechseljahren. Ja, manche Frauen gehen einfach glatt durch. Ne? Also nicht jede Frau braucht das, sozusagen.
Würdest du dann, also ich habe jetzt ein paar Fragezeichen.
Bitteschön.
Du hattest jetzt so ein paar unterschiedliche Jobs angesprochen. Also mein Alltag hat offensichtlich auf jeden Fall Einfluss auf mein Hormonsystem.
Oder andersrum. Also
mein Hormonsystem hat Einfluss auf meinen Alltag.
Ja.
Ja, okay.
Ja, also jemand, der kein solides Stresshormonsystem hat, wird sich wahrscheinlich nicht für den Beruf des Feuerwehrmanns entscheiden oder für den Beruf des Piloten oder der Pilotin. Ja, das hat mit dem Stresshormonsystem zu tun. Natürlich hat es auch mit psychologischen Faktoren zu tun. Wie komme ich damit zurecht und so weiter. Aber grundsätzlich muss das erstmal stimmen. Ne? Also ich habe viele Manager auch in Behandlung, auch von sehr, sehr großen Konzernen. Und das siehst du schon, dass solche Leute damit kein Problem haben.
Okay.
Ja, auch wenn die dann ein bisschen älter werden, dann sage ich häufig so, wenn ich sehe, das Stresshormonsystem ist gut, dann ist es furchtbar beruhigend, wenn ich den Leuten sage, passen Sie auf, wir sind vom körperlichen Burnout Lichtjahre entfernt. Mhm. Ja, viele Menschen fühlen sich ja dann überlastet plötzlich, denken so um die 50, kommen Burnout oder sonst was.
Ja.
Und ich unterscheide immer den psychischen Burnout, also das halt so durch psychologische Faktoren ausgelöst wird. Weiß ich komme nicht an die Position, die ich eigentlich verdient hätte, ich bekomme keine Anerkennung oder sonst was. Mhm. Und dann die absolute körperliche Burnout-Situation, wenn das Nebennierensystem aussteigt, wenn die Stressachsen nicht mehr funktionieren, wenn ich mich auf gut Deutsch totgearbeitet habe. Jetzt gibt es einen ersten Fall in der Schweiz von Totarbeiten, weiß nicht, ob du es gehört hast. Ein Klinikmitarbeiter, der Jahrzehnte keinen Tag Urlaub genommen hat und alle in der Klinik haben auf ihn eingewirkt und gesagt, hey, hör auf, also du musst jetzt Pause machen und so, hat er nicht darauf geachtet und ist jetzt verstorben und jetzt gibt es da Klagen von der Familie. Und ein wahnsinnig tragischer Fall.
Oh je.
Aber eine Einzelentscheidung. Und wir sehen das ja häufig, glaube ich, in Japan und so, Tod am Arbeitsplatz durch Überarbeit. Ne?
Mhm.
Also das sind dann sicherlich körperliche, also die Leute schaffen sich so in ein körperliches Burnout, dass dann die Regulationssysteme einfach aussteigen.
Also es wird ja oft auf den Stress geschoben, dass man nicht gesund wird. Dann gibt es jetzt aber auch Leute, die sagen, sie haben eigentlich gar keinen Stress und fühlen sich aber trotzdem irgendwie
gestresst.
Krank.
Krank, ja klar, das gibt's.
Und wissen aber nicht, woher das kommt.
Dann heißt es halt wirklich ran. Ich meine, als Arzt ist man kein Hellseher. Musst halt einfach untersuchen und mal die großen Dinge abklopfen. Wie zum Beispiel, gibt's Nährstoffmängel? Gibt's Infektionserkrankungen. Viele Menschen haben ja dann ein Epstein-Barr-Virus oder sowas, ne? Oder leiden an einem Post-Covid, da kommt das zu dem, dann haben wir noch ein bisschen Schwermetalle, stört die Regulation noch ein bisschen, dann kommt vielleicht ein Todesfall in der Familie dazu, eine schwierige Zeit und so baut sich das dann schön langsam auf und als Arzt hat man dann, als komplementärmedizinisch denkender Arzt hat man die Aufgabe, dieses Puzzle zu entdröseln und schaut sich dann halt die Basics erstmal an und tastet sich dann Schritt für Schritt letzten Endes vor und guckt, wo finde ich denn was? Also das ist ein ganz, ganz einfaches, primitives Abarbeiten, wenn man so will. Häufig ist Stress natürlich auch eine Ausrede für Ärzte, so wenn man sonst nichts finden, ne, dann ist es der Stress.
Ja.
Klar, hört man auch wieder oder hört man auch oft. Und Stress ist halt häufig auch wird auch ein bisschen missverstanden, ja. Wenn man sich das mal anschaut, dann unterscheidet unser Körper quasi zwischen einem physikalischen Stress, sprich Verletzung, Erkrankung und zwischen einem psychischen Stress nicht. Also die Stressreaktion, die läuft da gleich ab.
Okay, das ist Stress ganz interessant.
Ja, Stress ist Stress. Mhm. Stress heißt auch nicht irgendwie, ich muss jetzt, habe einen Termin und muss dann jetzt da schnell hin und so. Das verstehen dann die meisten unter Stress. Mhm. Aber medizinisch ist Stress das Maß der Anpassung. Ich nehme dir mal gerne ein Beispiel. Stell dir vor, du hast einen Termin beim Arzt. Kennst den Arzt schon lange, alles cool. Das Maß der Anpassung an die Situation ist relativ klein. Ne?
Ja.
Du gehst dahin, da weißt das Augenarzt, Untersuchung, der misst deinen Augendruck und dann bist du nach einer Viertelstunde wieder fertig.
Mhm.
Jetzt passiert aber Folgendes, du trittst vorher in ein Hundehäufchen. Ja, vor diesem Termin.
Mhm.
Jetzt steigt dein Stress.
Ja, klar.
So. Jetzt bist du mit dem Auto unterwegs, jetzt ist es Sommer. Und du findest keine Wasserpfütze. So, jetzt versuchst du hektisch, dich an die Situation anzupassen. So, jetzt suchst du ein Stöckchen. Jetzt weißt du ganz genau, das wird riechen. Angenommen, du hast diese Situation komplett im Griff und du kriegst deinen Schuh gereinigt. Du wirst mit einem höheren Stressniveau, mit einem höheren Maß der Anpassung dort drin setzen. Weil erstens ist dir die Geschichte noch im Hinterkopf und zweitens denkst du dir die ganze Zeit, hoffentlich riecht der nichts. Okay, also das ist so ein Beispiel, wie man oder was Stress eigentlich mit uns macht. Das ist das Maß der Anpassung und das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, wenn man merkt, dass man sich an eine Situation stark anpassen muss. Ich muss mich stark verdrehen. Ja, mein Chef, der sagt jetzt irgendwas gegen irgendjemand und das passt mir nicht.
Mhm.
Jetzt muss ich mich da stark anpassen, jetzt muss ich mich stark zurückhalten. Wie gehe ich damit um? Das hätte ich ja nie gedacht von dem,
ja,
dass der sowas sagt oder irgendwie sowas. Ne? Und hier ist es wichtig, dass man einfach nur merkt, dass man da dagegen arbeitet im Kopf. Das reicht, wenn ich das mitkriege, da gibt es Untersuchungen, dass dann automatisch mein Stresslevel sinkt.
Das ist super zu wissen, weil es gibt eben stressige Jobs und wir können ja auch wirklich froh sein, dass es Leute gibt, die gewisse stressige Jobs ausüben. Deswegen würdest du sagen, da kann man auch quasi mit Stressmanagement auch gut mit umgehen. Würdest du es so benennen? Also, dass man
eigentlich sich, ist es die leichteste Form des Stressmanagements.
Also, dass man sich dem Stress bewusst wird. Okay,
exakt,
ich habe gerade
Stress. Ich bin gerade überlastet.
Okay.
Und das reicht schon. Das reicht schon, dass der Stress sinkt, weil du dann einfach eine andere Einstellung dazu kriegst. Natürlich gibt es da x Maßnahmen,
spannend,
dieses Box-Breathing und was es alles gibt,
ja,
oder,
genau, ja,
oder Magnesium oder so. Also das ist so die Einzelmaßnahme, die ich jetzt dem Top-Manager mitgebe.
Mhm.
Na,
mhm.
Weil das sind eigentlich Leute, wir sind ja für Stress gemacht, das ist ja alles gut. Aber häufig erwischt es uns halt einfach, dass wir in solchen Situationen festhängen.
Du hast gerade Magnesium angesprochen. Magnesium ist Stress ist ein riesiger Magnesiumfresser, oder?
Ja, unter anderem ist Stress natürlich ein Magnesiumfresser. Wir wissen bei Leuten, die viel Stress haben, dass halt gewisse Mikronährstoffmängel auftauchen. Das hat halt mit dem Stress zu tun. Grundsätzlich kann ein Magnesium natürlich erstmal die Muskulatur entspannen, ne? Das Magnesium-L-Trionat zum Beispiel, dieser Mikronährstoff, der ist in der Lage, dass wir uns leichter in den Schlaf begeben. Also klar, Stress oder Magnesium ist ja an über 300, jetzt sagt man mittlerweile über 600 Stoffwechselwegen beteiligt. Also klar, da gibt es natürlich gute Mittel und Wege, was man auch auf körperlicher Ebene tun kann.
Ich wusste von Magnesium-Glycinat, aber L-Trionat ist spannend.
Mhm.
Also L-Trionat kann auch zu einem guten Schlaf beitragen.
Ja, da gibt es Studien drüber, also das sind keine Health Claims von Magnesium, aber es gibt Studien drüber, dass dieser Stoff, da forscht eine Forschergruppe seit knapp 20 Jahren dran,
okay,
diese Magnesiumform, die kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden, die anderen Magnesiumformen können das nicht,
okay,
also die wir als Nahrungsergänzung nehmen.
Mhm.
Und das ist ganz interessant, dass wir in den Studien sehen, dass sich da das Schlafverhalten von solchen Leuten verbessert.
Mhm.
Und viele Menschen nutzen Magnesium auch einfach, um zu entspannen, weil Magnesium natürlich dazu beiträgt, dass sich die Muskulatur halt einfach entspannen kann. Und für viele Menschen ist das der Entspannungseffekt, also dass sie diese muskuläre Entspannung haben.
Mhm.
Das empfinden viele Leute beim Einschlafen als sehr, sehr angenehm. Und dann gibt es aber auch quasi den Hirnentspannungseffekt.
Mhm.
Aber das kann dann quasi nur das Magnesium-L-Trionat.
Okay. Lass uns noch mal ganz kurz auf das Hormonsystem zurückkommen. Wie kann ich das verbessern?
Puh, schwierige Frage. Erstens ändert sich's natürlich im Alter. Ja. Ne? Wenn wir älter werden, dann würde ich halt viele, viele Dinge machen, die vielleicht als 20-, 25-Jähriger noch nicht so wichtig sind. Mhm. Auf den Eiweißbedarf schauen, auf die Omega-3-Fettsäuren schauen, mhm. auf die Bewegung schauen, die Muskeln ja. müssen passen und solche Dinge sind es dann am Ende des Tages. Aber wir werden es nicht unbedingt verhindern können, dass wir hormonell schwächer werden. Melatonin okay. ist eine sehr, sehr interessante Substanz. Also wir wissen ja, dass Melatonin zum guten Schlaf beiträgt. Ne? Also der Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wir haben den Fall, dass wenn du 60 wirst, produzierst du nur noch ungefähr 50% von deinem Melatonin. Also solche kleinen Tricks sind es dann halt, dass man einfach den Schlaf verbessert, eventuell das eine oder andere Supplement nimmt. Da sind die Studien eigentlich recht gut dazu mittlerweile.
Okay, das heißt, um meine Hormongesundheit zu unterstützen,
Schlaf,
guter Schlaf,
Bewegung,
Omega-3,
zum Beispiel,
hattest du noch gesagt, Ernährung sowieso,
Entzündungen Bewegung, unter Kontrolle halten, solche Dinge sind dann, Antioxidantien spielen eine Rolle und ab einem bestimmten Punkt geht's dann halt auch nicht. Na, dann greift man halt einfach zur bioidentischen Hormonersatztherapie, sprich die Hormone kann ich eins zu eins ja so ersetzen im Körper, wie sie sind, das nennt man bioidentisch. Und da kann ich dann einfach das Hormonsystem unterstützen, wenn jemand so abrauscht, dann geht man halt diesen Weg. Ich bin kein Fan von synthetischen Hormonen, überhaupt gleich gar nicht. Da kann man mich nicht begeistern dafür.
Gibt's da aber irgendwas Natürliches?
Ja, ich meine, es gibt da viele Pflanzenstoffe, ne? Also zum Beispiel, Frauen gehen ja zuerst in den Progesteronmangel rein,
ja.
bevor dann der Östrogenmangel kommt. Mhm. Progesteron macht alles das, was Frauen super finden. Super Stimmung, super Haut, Fett weg von den Hüften, Wasser raus aus den Haxen. So kann man sich's merken. Und das ist das Erste, was bei der Frau schwächer wird, das Progesteron, der Progesteronwert. Da kann man natürlich einen Schritt weit mit Mönchspfeffer oder sowas dagegen arbeiten. Aber ab einem bestimmten Punkt gibt's einfach Frauen, die da eine Dosierung brauchen von so einer bioidentischen Hormonersatztherapie. Das mache ich jetzt auch schon knapp 20 Jahre mittlerweile. Ist ja die Krebsgefahr, die Krebsangst ist da ja hoch. Ne? Wir können mittlerweile das sehr sicher machen. Das heißt, wir haben mittlerweile Untersuchungen zur Verfügung, wo wir den Hormonabbau sehen. Also wie verstoffwechselt die Frau ihre Hormone? So grundsätzlich.
Okay.
Ja, und da gibt's halt gerade beim Östrogen den Fall, dass viele Frauen das Östrogen dann Brustkrebs schützend verstoffwechseln.
Aha.
Und dann gibt's auch Frauen, die Brustkrebs fördern verstoffwechseln. Da können wir dann auch wieder eingreifen in die Regulation und solchen Frauen helfen, damit sie ihre Hormone Brustkrebs schützend weiter verstoffwechseln. Also die eigentlichen Hormone sind nicht das Problem, sondern eher, was macht der Körper dann draus, wie verstoffwechselt er das weiter? Das ist der springende Punkt.
Okay, und bist du deswegen kein Fan davon, weil der Körper das sowohl als auch verstoffwechseln kann, oder?
Nee, ich bin kein Fan von synthetischen Hormonen, weil da stülpst du ja der Frau ein Fake-Hormonsystem
aber
auf.
Aber darüber haben wir doch gerade gesprochen, oder? War das jetzt?
Haben jetzt über den natürlichen Hormonabbau gesprochen. Wenn ich die natürlichen Hormone dann eins zu eins ersetze, bioidentisch nennt man das, also das Molekül schaut genauso aus wie im Körper, dann werden die natürlich auch so verstoffwechselt. Also da kann ich eine gewisse Sicherheit schaffen, dass ich sage, diese Hormone, wenn ich welche brauche, die kann man mit einer hohen Sicherheit geben, ohne dass man jemand quasi in die Krebsrichtung drängt.
Okay, aber mit dieser
die synthetischen Hormone,
ach so.
Die haben, man kann sich so vorstellen, wie wenn du einen Schlüssel hast und bei der bioidentischen Hormontherapie schaut der Schlüssel exakt so aus wie bei dir im Körper. Bioidentisch.
Mhm.
Okay? Bei der synthetischen Hormontherapie, dazu zählt auch die Pille zum Beispiel, ne, zur Empfängnisverhütung, da baue ich mir hinten im Molekül an diesen Schlüssel noch ein Schwänzchen dahin. Ne, also ich verändere das Molekül. Der Schlüssel, der steckt, der kann zwar das Schloss aufsperren, aber der soll da lange Zeit draufbleiben und drum verändert man das Molekül noch synthetisch, dass ich quasi einen längeren eine Wirkdauer habe und so weiter. Also das ist der große Unterschied. Mhm. Und unser Körper ist natürlich durch seine Abbaumechanismen da drauf getrimmt oder dafür gemacht, die bioidentischen, also seine eigenen Hormone wieder abzubauen. Mhm. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Unterschied biochemisch zwischen der bioidentischen Hormontherapie und der synthetischen Hormontherapie. Okay, es gibt natürlich absolut Fälle, wo so eine synthetische Hormontherapie Sinn macht, notwendig ist, bestimmte Erkrankungsbilder, aber das würde viel zu weit führen. Auch wieder eine riesengroße Diskussion in der Gynäkologie.
Ja, weil du vorher meintest, alles, was Frauen so toll finden, machen diese Hormone. Ich glaube, da geht's gar nicht so wirklich drum, ums Tollfinden, sondern einfach um das allgemeine Wohlbefinden. Ich glaube, da steckt wirklich ein riesengroßer Leidensdruck bei vielen da dahinter. Was ist denn jetzt dein bester Tipp?
Mein bester Tipp wäre eigentlich mal zu schauen, was los ist im Hormonsystem. Sprich, man kann ja so einen Hormonspeicheltest einfach zu Hause machen. Wir können ja gerne mal einen verlinken. Okay. Und braucht man gar nicht zum Arzt gehen und kriegt dann eigentlich vom Labor ein relativ schnelles Feedback. Hey, ist bei mir der DHEA-Spiegel zu tief, der Progesteronspiegel zu tief, Östrogen zu tief oder vielleicht auch zu hoch. Da geht es ja auch bei den Stresshormonen eventuell in die andere Richtung.
Okay, super. Dann heißt es, kann ich auch zu Hause testen.
Ja.
Spannend, okay. Du hattest vorher auch noch einen interessanten Punkt angesprochen, die Entzündungen. Was versteht man in der Medizin unter Entzündungen?
Eigentlich ist alles eine Entzündung, was nicht so passt und klappt im Körper, ne? Also grundsätzlich ist halt so, wenn wir bestimmte Zustände haben, Virusinfektion, Bakterieninfektion, bestimmte Lebensmittel, Fettsäurestatus passt nicht, dann kann es halt einfach sein, dass wir in einen chronischen Entzündungsstatus reingehen. Silent Inflammation ist hier das Stichwort.
Okay.
Das bedeutet letzten Endes, ja, dass unser Immunsystem immer so leicht aktiviert ist. Das heißt auch fürs Gefäßsystem, dass dort eventuell Entzündungsreaktionen stattfinden, dass das, dass wir dann ins Thema Cholesterin reinkommen, Thema Gefäßverkalkung zum Beispiel. Das ist ein großes Problem. Entzündung heißt immer oder oft Schmerz, ne? Also die Zellen funktionieren nicht mehr richtig so gut, hängt vom Antioxidantienstatus ab, wie wir mit Entzündungen umgehen können. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Hängt von der Ernährung ab, ob wir entzündungsfördernde Nahrungsmittel zu uns nehmen, also grob gesagt Lebensmittel mit schlechten Fettsäuren zum Beispiel, ne? Also der Fettsäurestatus, den kann man sich so vorstellen, diese Omega-3-Fettsäuren sind ja in aller Munde wie quasi Feuer und Feuerwehr. Also die Omega-3-Fettsäuren sind in der Lage, die Entzündung zu löschen regelrecht. Ne? Und wenn ich da in der Dysbalance bin, dann ist halt häufig das Problem, dass die Entzündung dann so nach und nach übermannt oder überhand nimmt und dann geht es halt Richtung Gefäßprobleme und so weiter. Also chronischer Stress trägt dann natürlich dazu bei, Schlafmangel, schlechter Schlaf, ungesunde Ernährung, Zucker natürlich, stark verarbeitete Lebensmittel, also alles das, was wir so unter Gesundheit verstehen. Und ich habe neulich eine interessante Studie gelesen übrigens, da hat man Menschen mit Arthritis untersucht und denen hat man ein tolles Antioxidans gegeben, Astaxanthin, ist ja in aller Munde. Und tatsächlich haben die Menschen dann weniger Schmerzen gehabt. Ganz tolle Studie, kann man vielleicht auch verlinken.
Wow.
Also wirklich interessant. Dann hat man das noch kombiniert mit Omega-3 und hat gesehen, dass die Menschen einfach weniger Schmerzen haben. Also das ist halt die Entzündung im Gelenksbereich. Und wenn man die Entzündung dann bekämpft, dann wurden die Schmerzen besser.
Okay, also eine Entzündung kann ich mir wie ein loderndes Feuer vorstellen.
So ein kleines Feuerchen, genau.
Und Omega-3, Astaxanthin,
Antioxidantien generell,
eine ausgewogene Ernährung kann ich mir dann vorstellen wie Löschwasser.
Ja, so, also gerade bei den Omega-3-Fettsäuren kann man sich das wirklich so vorstellen. Also wenn die Balance nicht passt, dann gibt es Probleme.
Okay. Im Zusammenhang mit Entzündungen hört man ja auch immer wieder was vom Säure-Basen-Haushalt. Detox-Kuren hast du vorher auch schon angesprochen. Welche Rolle spielt eine Detox-Kur oder Säure-Basen-Haushalt? Hast du da eine Meinung dazu?
Grundsätzlich ist es halt so, ich habe es ja gerade erwähnt, wir lieben Detox, wir lieben Entsäuern. Und klar, das hat alles seinen Stellenwert und das ist alles richtig. Natron hypt ja gerade im Internet so richtig wieder hoch, ne? Wir wissen natürlich, dass Entzündung und Übersäuerung im Gewebe zusammenhängt, aber man soll es auch nicht übertreiben. Ne? Also zu viel Natron zum Beispiel bringt uns dann wieder den pH-Wert des Magens durcheinander, bringt uns eventuell den pH-Wert der Darmflora durcheinander. Also Klar, es ist wichtig. Wir wissen, dass die Übersäuerung häufig sich in einem Mineralstoffmangel äußert. Also häufig macht es Sinn, seine Übersäuerung eher mit Mineralien auszugleichen, als sich irgendwie Natron reinzukippen, wie blöd. Die Übersäuerung ist ja quasi eh schulmedizinisch, wenn man so will, umstritten und nicht anerkannt. Wir messen es natürlich auf der Intensivstation und so. Das sind aber, ist nicht die Gewebsübersäuerung, über die wir eigentlich in der Komplementärmedizin immer sprechen. Aber es gibt definitiv auch messbare Veränderungen im Gewebe, wenn Entzündung quasi einhergeht. Dass wir da auch wieder Regulationsstörungen auf zellulärer Ebene haben. Halten wir es ganz einfach so, weil sonst wird's zu kompliziert.
Okay, verstehe. Der Säurebasenhaushalt, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ja wirklich, wenn man übersäuert oder untersäuert, ist ja ein klinisch ernstzunehmender
Absolut.
Zustand.
Absolut. Messen wir bei jedem Intensivpatienten mehrfach täglich.
Ja.
Bei
ja.
jedem kritischen. Ne?
Okay. Aber es ist ja trotzdem immer wieder ein Thema, dieser Säurebasenhaushalt. Entschlacken hier, entschlacken dort. Ja. Also es ist schon was dran auch.
Klar ist was dran. Jedes Körpergewebe, jedes Kompartiment hat seinen eigenen pH-Wert. Mhm. Wir wissen es von der Verdauung. Na, wenn die Verdauungsenzyme aus einem bestimmten Bereich rausgehen, also wenn der pH-Wert entweder zu hoch oder zu tief ist, also zu viel Säure oder zu viel Base, dann hast du das Problem, dass die Verdauungsenzyme nicht mehr richtig funktionieren. Mhm. Enzyme haben sie immer gern kuschelig. Die wollen immer sozusagen ihren pH-Bereich haben, wo es gut funktioniert. Mhm. Und gerade bei der Verdauung sehen wir das halt häufig. Wenn ich halt meinen leicht sauren Stuhl, der ist ja leicht sauer, so kommt er ja raus, wenn ich da halt einfach zu viel Natron drauf kippe, dann kann ich mir meine Darmflora richtig runterrocken über die Zeit, weil ich einfach das natürliche pH-Milieu da störe. Ich habe es ausprobiert, also die Zuschauer brauchen es nicht ausprobieren, habe ich schon gemacht. Ich habe im Studium, damals war die Zeit vom Herrn Wolicek, der hat damals ein Buch geschrieben, der Kollege, viel über den Säurebasenhaushalt und so. Und ich hatte halt auch diese primitive Vorstellung, je basischer ich bin, desto besser geht's mir. Ne? Mhm. Hat man dann also auch über Wochen Natron reingekippt in großen Mengen, bis der Teststreifen richtig schön blau war im Urin. Mhm. Und an einem Tag, ich kann mich erinnern, mir ging's so dreckig, da hatte ich so viel Natron genommen am Tag zuvor, wo ich mir gedacht habe, was mache ich da eigentlich für einen Scheiß? Ne? Mir ging's richtig, richtig hundeübel. Und da bin ich drauf gekommen, Mensch, einfach alles übersteuert, viel zu einfach im Internet jetzt dargestellt. Mhm. Bring deinen Säurebasenhaushalt mit Natron oder Backpulver oder whatever in Ordnung und du wirst wieder gesund. Nee, es ist nur ein kleines Bausteinchen und unser Urin, der muss einfach sauer sein. Unser Stuhl, der muss leicht sauer sein. Also zu viel Regulation ist da auch nicht gut. Mhm. Und man sollte den Darm und die Darmflora da weitestgehend in Ruhe lassen.
Mhm. Inwiefern hängt die Darmflora mit dem Säurebasenhaushalt zusammen?
Grundsätzlich ist es ja so, dass wir von der Säuerungsflora sprechen. Mhm. Das heißt, unsere Darmbakterien regulieren den pH-Wert im Darm, indem sie Säure produzieren. Mhm. Zum Beispiel Milchsäure. Darum heißen die Lactobacillen auch Lactobacillen, weil sie Milchsäure produzieren. Mhm. Dann haben wir viele Keime, die kurzkettige Fettsäuren produzieren müssen. Butyrat, Buttersäure für die Gehirngesundheit, Stichwort Darm-Hirnachse. Und wenn halt der pH-Wert nicht richtig passt, dann können die halt ihren Job nicht machen. Das heißt, wenn da Fäulniskeime drinnen sind, dann verdrängen sozusagen die Fäulniskeime diese säurebildenden Keime. Nach Antibiotika kann das passieren, nach Darminfektionen kann es passieren. Wenn ich zu viel Zucker esse, kann es passieren.
Okay.
Wenn ich Schwermetalle im Mund habe, Schwermetalle können die Gesundheit der Darmbakterien zerstören. Also viele Organe, Gallensäure, produzieren einfach Säuren, damit der ganze Laden da unten läuft.
Okay, also ich kann meine Darmflora mit schlechter Ernährung, Antibiotika, Darminfektionen, zu viel Zucker
ist... Zu viel Weißmehl, zu viel Kohlenhydrate, klar.
Ja, und
das
mit
lieben
Schwermetallen.
Die Darmbakterien, und Schwermetalle zum Beispiel, das lieben halt die Bakterien nicht. Es geht halt... Viele Medikamente machen das ja auch, ne? Ibuprofen zum Beispiel oder so, die können ja deine Schleimhaut angreifen. Also es gibt x Faktoren, warum die Darmgesundheit nicht passen kann. Und ja, die muss halt einfach auch, wenn man so im Großen und Ganzen spricht, halt einfach auch passen und stimmig sein.
Ja, du hattest jetzt nochmal die Schwermetalle angesprochen. Viele verzichten da ja einfach nur auf Fisch. Reicht es?
Also das ist so, Schwermetalle haben eine sehr unangenehme Eigenschaft. Die blockieren die Enzyme. Okay? Mhm. Das heißt, wenn du die Enzyme misst, dann sind die Enzyme im Körper da.
Jetzt fragen sich bestimmt viele, was sind Enzyme? Enzym? Wie kann ich mir das vorstellen?
Enzym ist einfach ein kleines Helferchen. Stell dir vor, ein Enzym packt ein Magnesiumbausteinchen, was du isst, und schiebt es in ein anderes Molekül rein.
Oh.
Ja, packt irgendwas um, bastelt irgendwas im Körper, sorgt dafür, dass die Stoffwechselprozesse funktionieren. Das sind eigentlich unsere Bauarbeiter.
Und so. Schwermetalle?
Und Schwermetalle, man kann sich die Enzyme, wenn man so ein bisschen technisch denkt, weil jeder kennt dieses Bild von so einer Autofertigungsanlage, ja, solche Roboter, diese Autoroboter,
ja,
die dann irgendwie, weiß ich, eine Fensterscheibe nehmen und da halt hinfahren und da reinbauen, oder einen Motor oder was auch immer. Und die Enzyme können das, die haben wie so kleine Ärmchen, die schaffen da was weg. Und die Schwermetalle, die können diese Enzyme so blockieren, wie wenn man da so Streben reinschweißen würde. Also du kommst her mit Stahlstreben und schweißt es einfach rein. Die Roboter sind noch da, aber die können sich quasi nicht mehr bewegen.
Mhm.
Und das ist eigentlich das große Problem von Schwermetallen, dass sie unsere Enzyme blockieren. Dann gibt es natürlich auch noch ab einer bestimmten Schwelle, dass die Schwermetalle dann direkt toxisch wirken aufs Gehirn. Also da gibt es von der, University of Calgary, kann man mal nachschauen im Internet, How Mercury, wie heißt dieses Video? Also wie Quecksilber deine Nervenzellen schädigt. Und da sieht man unterm Elektronenmikroskop eine Nervenzelle und dann wird die mit Quecksilber, mit so einem Quecksilber-Molekülchen in Verbindung gebracht und dann sieht man die im Zeitraffer wirklich degenerieren und schrumpfen, so ähnlich wie das bei der MS aussieht. Ja? Also das ist der direkte toxische Effekt von Schwermetallen.
Okay.
Und gerade unsere Nervenzellen und die Gehirnzellen lieben das nicht. Das wird ja immer wieder diskutiert, Alzheimer zum Beispiel in Verbindung mit Aluminiumbelastung und so weiter. Ist man ja noch dran in der Forschung, hat sich noch kein abschließendes Urteil erlaubt. Aber wir wissen, die gehen halt auf die Nerven, die gehen aufs Hormonsystem, also die sensiblen Organsysteme.
Mhm.
Die reagieren auch sensibel auf die Schwermetalle. Und das große Problem ist, dass wir Schwermetalle zu einem verschwindend kleinen, unrelevanten Teil ausscheiden.
Wie werde ich die dann los?
Indem man sie einsammelt. Das heißt, du brauchst bestimmte Moleküle, die in der Lage sind, diese feste Verbindung, die Schwermetalle mit unseren körpereigenen Eiweißen eingehen. Also die binden sich da chemisch richtig ran, wie ein kleines Kind, das von seiner Mama getrennt wird. So kann man sich's vorstellen, ne? Das umgreift den Hals von der Mama und will nicht weg.
Mhm.
Und so haben die Schwermetalle so eine starke Bindungskraft an unsere körpereigenen Eiweiße, dass wir praktisch eine zweite Mama brauchen, wo sie sich da lieber hinhängen. Das kann man mit chemischen Gruppen, mit Schwefelgruppen, die man in einem bestimmten Winkel zueinander stellen muss, kann man das quasi über die magische Anziehungskraft der Moleküle regeln.
Mhm.
Und dann bindet sich das Schwermetall da lieber hin. Und so bringen wir es dann zur Ausscheidung. Also das bringt nichts, auf Fisch zu verzichten. Klar, wir haben natürlich Fischsorten wie Thunfisch, die stark schwermetallbelastet sind. Also je mehr ein Fisch ein Raubfisch ist und kleine andere Fische frisst und je länger er auf diesem Planeten im Wasser schwimmt, desto mehr Schwermetall reichert sich an im Fisch.
Mhm.
Je kleiner der Fisch und je kürzer das er lebt, bestes Beispiel Sardinen, desto weniger Schwermetalle nimmt er auf. So, das ist der große Unterschied.
Okay.
Aber es bringt da nichts, nur rein auf Fisch zu verzichten.
Das heißt, es hört sich nach einem sehr intensiven Stoffwechselprozess an, diese Schwermetalle. Also es hört sich nicht an, als wäre das irgendwie leicht.
Nee, es gibt Patienten, die wirklich richtig schwermetallvergiftet sind und das nicht wissen. Die haben dann halt einfach Brain Fog oder Konzentrationsstörungen und so weiter.
Okay.
Kein Mensch denkt da dran. Und dann ist der zweite Schritt, dass wir die halt einfach rausbringen und ausleiten. Und das muss man einfach mit Profimethoden machen. Gibt's Methoden mit Infusionen. Es gibt aber auch Methoden mit Kapseln, das zu machen. Und
okay,
wie gesagt, es hängt immer davon ab, wie gut ist der Stoff in der Lage, dieses Schwermetall von den körpereigenen Verbindungen wegzubringen. Im Internet haben wir natürlich einen Haufen Instagram-Reels und so weiter, die dann sagen, ja, nimm einfach nur Zeolith oder irgendwas. Und das wird sehr, sehr stark gepusht von den Firmen.
Ja.
Aber wenn wir das Schwermetall einsammeln wollen, das an körpereigenen Zellen hängt, dann brauchen wir Profistoffe und die heißen Chelate, heißt diese Stoffgruppe.
Und wie komme ich da dran?
Tja, es gibt leichte Chelate, die man halt so bestellen kann, wie zum Beispiel die Alpha-Liponsäure, ne, die ist frei verkäuflich. Die kann das zum Beispiel, in Amerika haben wir Substanzen, die auch frei verkäuflich sind, DMSA zum Beispiel, die Substanz ist in Deutschland verschreibungspflichtig, die kann das. Es geht eigentlich immer nur darum, was sind da für Schwefelgruppen drin und in welcher Art und Weise liegen die Schwefelgruppen vor, wie viel sind es und in was für einem Winkel stehen die zueinander im Molekül. Und wenn die in einem richtigen Winkel zueinander stehen, dann können die quasi diese Schwermetalle aufsammeln oder wegbringen von den Molekülen.
Okay, verstehe.
Stoffe wie Zeolith zum Beispiel, die haben eine sehr, sehr schwache Bindungsneigung zu Schwermetallen. Die kann man sich eher wie so einen Schwamm vorstellen, wo das dann sich rein verfängt. Wird ja auch zur Abwässerreinigung zum Beispiel verwendet. Okay. Aber da spielt die Musik nicht. Die Musik spielt da, wo die Schwermetalle am Molekül kleben, da muss ich sie wieder wegbringen. Und das ist das große Schwierigkeit quasi. Drum funktionieren einfach viele Schwermetallausleitungen so nicht. Die Leute denken, sie wären ihre Schwermetalle los, stimmt aber nicht.
Jetzt nochmal zusammenfassend gesagt, der erste wichtigste Schritt ist auf jeden Fall, die Mikronährstoffe zu bestimmen, oder?
Das wäre ein Schritt, wenn ich nicht gesund werde, was für jeden Menschen eigentlich logisch wäre oder sinnvoll wäre, einfach zu schauen, was fehlt mir im Stoffwechsel.
Okay.
Fehlen mir Hormone, fehlen mir Vitamine, fehlen mir Mikronährstoffe. Mhm. Also der Schritt kommt in meinen Augen, ist der viel, viel sinnvoller, als irgendwelche Detox-Kuren zu machen im ersten Schritt.
Mhm. Ja? Und was wäre dann der zweite Schritt?
Zweiter Schritt wäre eher zu schauen, was habe ich zu viel? Also da wäre zum Beispiel, wären die Schwermetalle anzusiedeln, was blockiert, produziere ich zu viel von einem Hormon, habe ich zu viel Schilddrüsenhormone an Bord, dann wieder hinterfragen, wieso ist das Ganze so? Also das wäre so eine Geschichte, die eher in Richtung Schritt 2 kommt.
Mhm.
Und Schritt 3, da siedle ich eher so Sachen an wie Entzündung der Sanierung der Entzündungsherde. Also wenn ich irgendwo einen Entzündungsherd habe, der nicht ausheilen kann, zum Beispiel im Zahnbereich oder eine Immunmodulation. Ne? Also viele Menschen nehmen ja dann Stoffe zur Stimulierung des Immunsystems oder zur Veränderung des des Immunsystems. Das sollte man dann eher in den letzten Schritt legen. Bevor ich meinen Vitamin D, Zink, Selen-Status nicht kenne, würde ich da nicht groß im Immunsystem rumpfuschen. Wir haben zum Beispiel chinesische Heilpilze, die das können. Mhm. Da sind bestimmte Substanzen drin, die halt bestimmte Immunzellen stimulieren können. Mhm. Ne? Also ich würde das eher am Schluss machen und nicht gleich als erste Maßnahme, weil es allerhand Unfrieden stiften kann, wenn der Körper nicht optimal für das vorbereitet ist.
Mhm.
Oder zum Beispiel, viele Menschen machen Blutwäschen oder so. Ich würde auch das eher in den letzten Schritt reinlegen und erst die anderen, do the basics first, kommen wir wieder zum Anfang, die anderen Sachen zuerst abklappern.
Hast du noch einen goldenen Tipp für uns?
Gib nicht auf. Also ich würde strategischer vorgehen, also je länger, dass ich krank bin, würde ich, wie gesagt, nicht so viele Dinge ausprobieren, sondern würde eher strategisch vorgehen und gemeinsam mit dem Therapeuten diese Basics abarbeiten. Das bringt mehr, also wenn man irgendwie jeden Tipp, jedes Buch kauft, also natürlich gern mein Darmdoc-Buch, aber es bringt letzten Endes so eine Untersuchung so viel mehr Klarheit und es spart so viel mehr Zeit, auch wenn es Geld kostet, klar.
Okay.
Nicht jeder hat den Geldbeutel dafür, aber es ist einfach die Abkürzung des Rumprobierens und Ausprobierens von jedem Internet-Tipp.
Super, danke. Ich glaube, das ist super hilfreich für ganz, ganz viele.
Ich hoffe.
Danke dir für das interessante Interview.
Gerne.
Das war der Dr. Sales Podcast. Und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, teile sie bitte mit deinen Freunden und Liebsten. Auf meinem YouTube-Kanal findest du viele weitere nützliche Videos. Folge mir auf Instagram und TikTok für die schnellen Gesundheitstipps. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.